Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Herzlich willkommen zurück wieder bei unserem Podcast, bei der Folge 136. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört und wenn wir schon mal dabei sind, auch danke für euer Feedback, dass ihr uns immer mal wieder zuschickt, wenn ihr euch meldet bei uns, auf welchem Kanal auch immer. Wir freuen uns immer sehr, überhaupt von euch zu hören. Das ist jetzt schon unsere vorletzte Folge vor der Babypause. Verschiedene Umstände haben dazu geführt, dass wir einfach die Pause ein bisschen vorziehen. Das bedeutet, diese Folge und nächste Folge freuen wir uns noch aufnehmen zu können und dann freuen wir uns auch, in die Babypause zu gehen, in der Nele dann ihr Baby erwartet.
Ja.
Aber erstmal machen wir jetzt noch die nächsten beiden Folgen, auf die wir uns sehr freuen. Und diese Folge behandelt den Abschnitt 88 in Lehre und Bündnisse. Dieser Abschnitt oder die Offenbarung, die wurde am 27. und 28. Dezember 1832 gegeben. Und die letzten paar Verse, nämlich die Verse ab 127, wurden ein paar Tage später am 3. Januar gegeben. Anlass dieser Offenbarung war eine Versammlung oder eine Konferenz, zu der sich 10 Hohepriester versammelt haben, darunter auch der Prophet Joseph Smith, eben in Kirtland. Und diese wollen nun den Willen des Herrn in Bezug auf den Aufbau Zions und auch die Pflichten der Ältesten, der Hohepriester der Kirche erfahren. Denn es wurden ja ziemlich schwierige Zeiten vorhergesagt und angekündigt und sie wollten wissen, wie sollen wir uns und wie soll sich die Kirche darauf vorbereiten und sich verhalten. Die Konferenz dauert 2 Tage, ne? Wie schon gesagt, 27. und 28. Dezember. Und während dieser Zeit unterweist Joseph die anderen 9 Brüder darin, wie man es schafft, Segnung des Himmels, also Offenbarung und ja, den Willen des Herrn zu erkennen und zu empfangen. Und während dieser Konferenz beten also die Hohepriester, also die sprechen nicht nur darüber, sondern die beten auch immer wieder für sich selbst im Herzen, gemeinsam, aber im Stillen, aber auch allgemein gemeinsam und laut beten sie zum Herrn um Offenbarung und eben, dass er ihnen den Willen offenbart. Und dieses Beten wird erhört. Der Herr freut sich an ihnen und er gewährt ihnen eben diese großartige, sehr lange Offenbarung, die eben innerhalb von diesen 2 Tagen gegeben wurde und über 100 Verse beinhaltet. Der Schlussteil, also die Verse ab 127, wurden, wie schon gesagt, am 3. Januar gegeben, und zwar nur an Joseph Smith, also das war kein Teil der Konferenz mehr. Und er hat ihn dann, als das Buch Lehre und Bündnisse 1835 veröffentlicht wurde, an die 126 Verse noch angehängt. Man merkt das auch ein bisschen, denn in Vers 126 sagt der Herr Amen am Schluss des letzten Verses. Und dann kommt aber nochmal etwas, was auch thematisch ein bisschen anders ist. Also man merkt, da ist so ein bisschen ein kleiner Cut drin. Genau. Diese Offenbarung wurde von Joseph Smith in einem Brief an William W. Phelps als Olivenblatt bezeichnet. Das lesen wir auch in der Einführung hier zu Abschnitt 88. Er sagt, das Olivenblatt vom Baum des Paradieses gepflückt, die Friedensbotschaft des Herrn an uns. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, das Olivenblatt oder überhaupt der Olivenzweig ist ein Symbol in vielen Bereichen, nicht nur biblisch oder religiös gesehen, sondern auch in der griechischen Mythologie zum Beispiel. Aber wir kennen auch ganz klassisch die Taube, die von Noah losgeschickt wird. Das ist ja auch ein Friedenssymbol, die wiederkommt, nachdem es 40 Tage und 40 Nächte geregnet hat. Und die warten darauf, dass sie wieder auf Land gehen können, dass es wieder Land gibt. Und die Taube wird losgeschickt und kehrt irgendwann mit einem Olivenbaumzweig zurück. Als Zeugnis dafür, dass es wieder Land gibt und dass der Herr nun auch Hand in Hand ein bisschen mit dem Versprechen des Regenbogens, ne, dass er das nicht nochmal tun möchte mit der Erde, dass sie geflutet wird und so weiter. Auch ein Zeichen dafür eben, dass das Frieden herrschen soll auf der Erde. Genau, und auch in dieser Offenbarung werden einige Möglichkeiten nicht nur für politischen Frieden oder Frieden zwischen uns Menschen, sondern auch Frieden für uns selbst in unserem Herzen, also geistigen Frieden genannt. Und deshalb passt das eigentlich sehr gut, weil einige der Verse helfen uns eben zu jeder Zeit die Möglichkeit zu haben, selbst Frieden im Herzen zu haben und sind ein bisschen eine Leitlinie dafür.
Ja, vielen Dank dafür. für diesen kleinen Überblick der Geschichte. Ich finde, dass auch eine wirklich, wirklich schöne Offenbarung ist, in der richtig viel steckt. Sie ist natürlich auch sehr lang, deswegen gibt es auch viele Verse, ja. Aber auch inhaltliche Tiefe, die da drin steckt. Und es hat mich ein bisschen wieder erinnert an vor ein paar Folgen, als wir Lehre und Bündnisse 76 uns angeschaut haben, wo es um die verschiedenen Reiche geht. Denn ich habe mich besonders inspiriert gefühlt von den Versen, die genau darum gehen, nämlich angefangen mit dem Vers 22. Ich lese den mal kurz vor. Denn wer nicht imstande ist, sich an das Gesetz eines celestialen Reiches zu halten, kann nicht in einer celestialen Herrlichkeit leben. Ich finde, das passt auch dazu, dass, was Aileen jetzt gerade erwähnt hat, dass es eine Offenbarung ist, die Frieden bringt, die uns persönlich Frieden bringen kann, die dabei hilft, der Welt Frieden zu bringen oder uns als Volk Gottes Frieden zu bringen. Und das ist natürlich ganz eng damit verknüpft, dass wir ja die Gesetze Gottes, die Gesetze, die uns auf ein celestiales Reich vorbereiten oder die jetzt schon celestiale Gesetze sind, auch zu halten, dass uns das hilft, auch Frieden für uns und generell zu empfinden. Und ein Thema, das mir da in den Kopf kam, ich meine, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich möchte es heute nochmal von der anderen Seite oder vielleicht nochmal ganz neu betrachten, nochmal darüber sprechen, weil ich es unglaublich wichtig finde. Es ist das Thema Gehorsam. Ich habe es immer wieder erlebt, dass auch innerhalb der Kirche trotzdem Gehorsam ein schwieriges Thema sein kann. Gerade durch die Geschichte, die wir hier in Deutschland haben, was aus blindem Gehorsam werden kann, wie schwierig das ist, aber die generell das, dieses Wort oder dieses Konzept Gehorsam ablehnen. Ich glaube, dass wir da einen Blick drauf brauchen, der natürlich unterscheidet, wem wir folgen. Aber dem Herrn gehorsam zu sein, das wird uns nie fehlleiten. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie uns das ganz besonders führen kann und warum das so wichtig für uns ist in Bezug darauf, was unser Ziel ist nach diesem Leben und wir uns natürlich hier darauf vorbereiten. Und ich nutze einen Gedanken dafür, den der Herr selbst in diesem Kapitel auch gibt, nämlich er spricht, wie gesagt, zuerst einmal darüber, dass wir, um eines Tages nach Hause in unser himmlisches Zuhause zu kommen, in das celestiale Reich, dass wir jetzt schon lernen müssen, nach den Regeln zu leben, nach den Gesetzen zu leben, die im celestialen Reich herrschen, einfach damit wir da klarkommen und dahin passen. Und er beschreibt aber oder macht einen tollen Vergleich in ein paar Versen später, 25 und 26, spricht er nämlich über die Erde und er sagt, und weiter wahrlich, ich sage euch, die Erde hält sich an das Gesetz eines celestialen Reiches, denn sie erfüllt das Maß ihrer Erschaffung und übertritt das Gesetz nicht. Darum wird sie geheiligt werden, ja, wenn sie auch sterben wird. So wird sie doch wieder belebt werden und wird in der Macht leben, womit sie belebt wird, und die Rechtschaffenen werden sie ererben. Ich finde, dass das eine ganz, ganz tolle Einsicht ist, die wir hier bekommen, darauf, dass die Erde, ja, ich würde es schon fast ein Lebewesen bezeichnen, ist, hier in der Lage ist, sozusagen dieses Gesetz zu halten, was ja gleichzeitig auch impliziert, dass es anders sein könnte. Die Erde, aber auch die Tiere, die Pflanzen, die darauf leben, folgen den Gesetzen, in die gesetzlichen Rahmen, in die Gott sie gesetzt hat. Und das, was sie dafür bekommen, ist nämlich das, was auch uns versprochen ist, wenn wir uns genau dafür entscheiden, dass wir geheiligt werden können. Und auch wenn wir hier diesen sterblichen irdischen Leib eines Tages abgeben werden, dass wir wiederbelebt werden können und dass wir celestial gemacht werden können, genau wie die Erde. Und die Erde ist ein wundervolles Beispiel dafür. Und der Herr sagt hier, dass das, das sie hier erfüllt, das Maß ihrer Erschaffung ist. Er erklärt hier also, dass das Gesetz zu halten genau das ist, wofür Lebewesen oder wofür all diese Dinge erschaffen wurden. Das heißt, auch wir sind dafür erschaffen. Es ist der Grund, hier zu sein, um das Gesetz, das er uns gegeben hat, zu erfüllen. Und dadurch können wir wiederbelebt werden, dadurch können wir celestial werden. Also wir lernen daraus, dass wir Perfektion, Vollkommenheit durch Gehorsam erlangen können. Gehorsam zu den Gesetzen. Wir können Sicherheit durch Gehorsam erlangen. Und das Chaos, das in unserem Leben oft herrscht und in unseren Herzen, nicht dieser Frieden, von dem Aileen gesprochen hat, sondern die Angst, das Chaos, dadurch passiert, dass wir eingreifen oder meinen, anders handeln zu müssen, als der Herr uns gesagt hat. Ich habe mich schon oft gefragt, warum im Tempel so intensiv die Schöpfungsgeschichte behandelt wird. Das ist ja etwas, was wir immer wieder, uns immer wieder begegnet und was einen großen Teil ausmacht von dem, was wir im Tempel lernen. Könnte man sich ja fragen, wieso müssen wir das jedes Mal durchgehen? Warum? Warum ist das so ein zentraler Punkt, diese Schöpfung? Und ich habe mal geschaut, was Schöpfung bedeutet oder erschaffen. Und es gibt hier zwei Sachen, die ich gefunden habe. Wir können das einmal so in der weltlichen Definition nachschauen. Und dort geht es darum zu sagen, dass Erschaffen bedeutet, in eigener Leistung, aus eigenen Gedanken hervorzubringen etwas, was es nicht gab vorher, etwas zustande zu bringen oder etwas entstehen zu lassen. Und das ist auch das, wo häufig auch auf die Schöpfung Gottes geschaut wird, dass wir sagen, ja, Gott hat die Erde einfach entstehen lassen. Er hat sich gedacht, ja, ich möchte das jetzt so und zack, hier habe ich jetzt was Neues. Ganz, ganz interessant ist hier die Definition von Erschaffen im Schriftenführer. Das Erste, was gesagt wird, ist ein Wort und das heißt ordnen. Die Definition für Erschaffen ist ordnen. Und dann steht da, Gott durch seinen Sohn Jesus Christus wirkend, ordnete die Elemente in der Natur, um die Himmel und die Erde zu gestalten. Das heißt, er hat nicht irgendetwas, was er sich ausgedacht hat, aus seinen eigenen Gedanken und aus seiner eigenen Willkür erschaffen, sondern er hat das, was schon da war, genommen. Da sprechen wir ja drüber oft, dass er Materie genommen hat, um sie zu gestalten. Aber nicht einfach so, sondern er hat dies geordnet. Also der erste Schritt, der notwendig war, um etwas zu erschaffen, war Ordnung reinzubringen. Ordnung hängt auch ganz, ganz nah mit Gesetzen zusammen, mit Gehorsam. Es war von Anfang an eine Sache, die der Herr auch selbst nach celestialen Gesetzen, nach Prinzipien gemacht hat. Er hat geordnet nach einem Prinzip und nicht nach dem, was er sich gerade überlegt hatte. Da kam mir dann ein anderer Vers wieder in den Sinn, den wir auch in Lehrung Bündnis 88 finden, der sich vor allen Dingen auf den Tempel bezieht auch. Er sagt hier in 119, im Vers 119, organisiert euch, bereitet alles vor, was nötig ist und errichtet ein Haus, nämlich ein Haus des Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein Haus des Lernens, ein Haus der Herrlichkeit und ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes. Ordnung ist das, was Gott möchte. Und durch Gehorsam können wir das auch in unser Leben bringen, diese Ordnung, diesen Frieden und das, wofür wir hier sind, wofür alles geschaffen wurde, damit wir hier sein können. Die Erde ist weiterhin ein wundervolles Beispiel für das Prinzip Ordnung und den Gehorsam. Wir haben schon mehrmals und auch zuletzt erst wieder eine Serie erwähnt, die wir beide richtig toll finden, nämlich One Strange Rock. Mhm. Wir haben gesagt, es gab die auf Netflix, aber mittlerweile ist die bei Disney, wenn irgendwer das sehen möchte. Ich werde euch auch einen Trailer für die erste Folge mal verlinken, dass ihr euch das ein bisschen anschauen könnt, wie das so aufgebaut ist. Aber ich möchte heute nicht nur empfehlen, sondern ich möchte da auch ein bisschen durchgehen. In der ersten Folge wird nämlich diese Ordnung, die die Erde befolgt, wirklich toll dargestellt. Es geht um das Thema Sauerstoff und es wird ein ganz toller Kreislauf erklärt. Ich gehe das kurz mit euch durch. Es ist so, dass es in Westafrika beispielsweise eine Salzwüste gibt, eine große, große Salzwüste. Sandstürme, die durch diese Wüste gehen, treiben immer wieder etwas von diesem Sand-Salzstaub in die Luft und über den Atlantik immer weiter, bis es in Südamerika im Amazonasbecken ankommt. Dort geht dieser Staub hinunter und ist ein perfekter Dünger für den Regenwald, für die dortigen Pflanzen. Die wachsen, werden richtig geboostert von dieser Sand-Salz-Staubwolke. Wir wissen, der Amazonas ist unglaublich wichtig für den Sauerstoff der Erde, für das Atmen der Erde, wird auch als Lunge der Erde bezeichnet. Es gibt dort, oder es wird dort produziert, 20 mal so viel Sauerstoff, wie für die ganze Menschheit nötig wäre. Aber kein Stückchen dieses Sauerstoffs verlässt den Amazonas. Man denkt immer so, ja, die Pflanzen bilden den Sauerstoff und zack, wird der in die ganze Welt gegeben. Aber so funktioniert das gar nicht. Trotzdem ist er für unseren Sauerstoff wichtig. Aber der direkt gebildete Sauerstoff im Amazonas-Regenwald wird von den Tieren komplett aufgebraucht, die dort leben. Die verbrauchen das selbst. Was aber passiert ist, dass die Bäume, die gedüngt werden durch diesen Salzstaub und gut wachsen, die ziehen Wasser aus dem Boden. Und dieses Wasser wird über die Wurzeln hochgezogen in die Blätter und in die Luft abgegeben. Es gibt so etwas, man bezeichnet es auch als eine Art Fluss, nicht den Amazonas selbst, der unten wirklich als Fluss ist, sondern einen viel größeren Fluss, nämlich ein Fluss aus Wolken, der über die Baumwipfel geht. Dass man an vielen Tagen zum Beispiel aus dem All den Amazonas überhaupt nicht sehen kann, weil diese, diese Wasserwolke, das alles verdeckt und da immer viele Wolken sind, eine hohe Luftfeuchtigkeit auch über den Baumwipfeln. Dieses Wasser durch die Wolken fliegt weiter, bis es zu den Anden kommt und an diesem Gebirge abprallt, sodass die Wolken dann niederregnen und das Wasser, der Regen, der dann dort abgeht, Mineralien aus dem Gebirge rausspült und diese Nährstoffe und Mineralien fließen zurück ins, erstmal wieder ins Amazonasbecken und dann ins Meer. Dort im Meer geht es weiter. Es gibt einen winzigen Organismus oder ganz viele davon, der im Meer unglaublich wichtig ist. Das sind Kieselalgen. Diese ernähren sich nun jetzt von den Nährstoffen, die durch den Regen aus dem Gestein gespült wurden. Und was tun diese Kieselalgen? Sie bilden Sauerstoff. Es ist sogar so, dass wir beziehen das häufig nur auf Pflanzen, die den Sauerstoff bilden. Aber diese Kieselalgen im Meer bilden die Hälfte des Sauerstoffs der ganzen Erde. Das muss man sich mal vorstellen, wie wichtig also auch das Meer ist. Genauso gibt es zum Beispiel nochmal so einen Nebenschauplatz. Die Kieselalgen gibt es zum Beispiel auch dort, wo es Gletscher gibt. Und auch der Gletscher, wenn er abbricht, genauso wie der Regen, der das aus dem Gestein spült, kann ebenfalls diese Mineralstoffe aus dem Gletschergestein lösen und ins Wasser bringen. Also auf jeden Fall werden von diesen Gesteinsmineralien die überall diese Kieselalgen ernährt und bilden unglaublich viel Sauerstoff für die ganze Erde. Das Interessante ist, irgendwann sterben diese Kieselalgen und sie rieseln auf den Meeresboden und bilden dort teils kilometerdicke Schichten von Ablagerungen. Diese werden immer weiter hochgedrückt, in Jahrmillionen Jahren, das dauert ewig natürlich, aber irgendwann hebt sich der Meeresboden dadurch, dass diese ganzen Kieselalgen sterben und dann trocknet irgendwann an dieser Stelle das Meer aus. Und es entstehen Salzwüsten. Und da sind wir wieder beim Anfang. Diese Salzwüsten düngen dann wieder den Regenwald. Also es ist so ein Kreislauf, der zeigt, dass die Erde nicht einfach nur lokal funktioniert. Und deswegen finde ich das so genial. Sondern dass es ein Kreislauf ist, der perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und der funktioniert, weil die Erde diese ganzen Systeme, die Gott eingerichtet hat, perfekt ausführt und sich die ganze Zeit gehorsam daran hält, wofür sie erschaffen wurde.
Ich liebe das. Also du hast ja auch schon davor geschwärmt. Also es lohnt sich wirklich, sich dafür selbst ein Probeabo zu holen. Das ist so cool, das zu sehen. Und es ist, also wenn man das sieht, erstens fängt man an, sich klein zu fühlen. Also man merkt, wie viel um einen herum passiert und man steckt so in seiner Alltagsblase fest. Und man merkt aber, wie wundervoll diese Erde einfach ist. Mhm. Aber ich finde es auch so cool, das alles zu sehen, diese Zusammenhänge, weil wir denken oft, oder es kommt einem schnell so vor, dass die Erde Chaos ist. Wenn man diese Salzstimme sehen würde oder diese Wolke, von der du gesprochen hast, man hat das Gefühl, die Erde ist ein willkürliches Objekt, auf das willkürlich eingewirkt wird von verschiedenen Kräften wie Wind, Wasser, Sonne, diese Sachen. Und das aber, das ist nur so ein Spielball ist der äußeren Einflüsse. Sonne, Mond und so weiter, diese anderen Planeten, die auch darauf einwirken und so. Aber dass all diese großen Mächte, die uns oft ja so willkürlich und so ohne Zusammenhang erscheinen und so chaotisch, dass diese Kräfte und Mächte, die die Erde hat, dass das eben genau das nicht ist. Dass es eben genau passiert, weil es dieser Ordnung folgt, diesem Plan. Und es ist so ein Symbol für uns, ne? Weil die Erde, die macht ja seit Millionen von Jahren eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Ich meine, jetzt kommen wir Menschen und wir bringen da irgendwie was rein, aber egal was passiert ist, die Erde folgt immer diesem Bauplan. Ob das eine Eiszeit ist oder eine Trockenzeit oder was auch immer passiert mit der Erde oder auf der Erde. All diese Dinge passieren aufgrund von Gesetzen, denen sie folgt. Und so ist das halt mit uns auch, ne? Also wir, auch wenn unser Leben uns oder der Gehorsam uns manchmal irgendwie langweilig erscheint, weil wir das Gefühl haben, wir machen immer nur das Gleiche und es ist nichts Aufregendes. Ja. Sich an die Gebote Gottes zu halten, ne? Weil die Gebote, das Gesetz der Keuschheit, das Wort der Weisheit. Aber das ist genau dieser Kreislauf und in dieser Bahn zu bleiben, ist genau das, was der Welt, was der Erde halt diese Mächte verleiht, die sie hat. Ja, und das ist halt letztendlich auch das, wozu es uns führen kann irgendwie, ne?
Ja, ich meine, es ist, Es gibt ganz viele Dinge, die an der Erde zeigen, wie dünn dieser Grat ist auch. Wir fühlen uns immer so sicher hier zum Beispiel. Man denkt nicht darüber nach, alles funktioniert. Und ja, wir reden jetzt immer über Klimawandel und es wird heißer und es wird schwieriger, weil wir halt schon eingegriffen haben. Aber es gibt Dinge wie die Atmosphäre, die uns vor einem kalten, luftleeren Raum schützt, der überall um uns herum ist. Die Menschheit ist schon im Weltall unterwegs gewesen und kann relativ weit auch sehen über das, wo sie war, hinaus. Aber hat keinen Planeten gefunden, der diese Umstände, diese Bedingungen hat, auf den Leben in dieser Weise möglich wäre, wie wir das hier haben. Wir haben nicht zu wenig Sauerstoff, um zu überleben. Wir haben nicht zu viel, als dass die Erde abbrennen würde, so wie das vor ein paar Jahrmillionen vielleicht noch war, als es noch nicht bereit war, die Menschen hier zu haben. Wir haben genau den perfekten Abstand zur Sonne, dass es nicht zu kalt ist, dass es nicht zu heiß ist, dass wir nicht verbrennen. Wir haben so viele Gefahren um uns herum, wenn wir außerhalb dieser Erde gucken. Und es ist so ein dünner Grat, der uns schützt, weil die Erde den Gesetzen folgt, die sie von Gott bekommen hat. Ich fand das auch ganz spannend. Es wurde erwähnt zum Beispiel auch in dieser Folge der Serie, dass die Erde, seit Menschen hier leben, in dieser Erdzeit, in der es uns möglich ist, hier zu leben, dass die Erde einen Sauerstoffgehalt hat, der immer exakt 20,9% beträgt. Immer. Egal, was wir bisher gemacht haben. Egal, wie viele Menschen hier leben. Wir reden oft von Überpopulation, ne? Also, egal, wie viele Menschen in der Vergangenheit oder jetzt hier gelebt haben, egal, wie viele Tiere, es ist immer der gleiche Sauerstoffgehalt. Irgendwie kriegt Wahnsinn. Die Erde das hin, dass es genau das ist, was wir brauchen. Das ist, ne, ist schon Wahnsinn. Nicht irgendwie, sondern dadurch, dass sie den Gesetzen folgt. Also der Planet als Ganzes sorgt dadurch für unser Überleben, dass er das Maß seiner Erschaffung erfüllt, so wie der Herr das sagt, und gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes ist. Und so zeigt die Erde, wie wunderschön, liebevoll und perfekt gehorsam ist und dass das nichts Langweiliges ist, wie du gesagt hast, dass das nichts Einschränkendes ist, dass das nichts Böses ist oder etwas, das uns irgendwie unterdrückt, sondern es macht uns frei, gibt uns Sicherheit und ist wundervoll. Und das möchte ich als Vorbild dafür nehmen, was wir von der Erde lernen können in Bezug auf Gehorsam. Denn ich habe das Gefühl, nachdem ich diese Folge vorbereitet habe, dass das zumindest ein wichtiger Punkt ist, den der Herr uns ganz besonders im Tempel beibringen möchte oder auch wenn wir uns außerhalb des Tempels mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigen, warum das so ein großes Thema ist. Wir haben das in nahezu jeder Schrift. Wir haben einen Schöpfungsbericht in der Bibel, im Alten Testament, und wir haben sogar zwei Schöpfungsberichte in der köstlichen Perle, einmal in Abraham und in Mose. In Abraham zum Beispiel, Abraham 4, lesen wir in Vers 31, und die Götter sprachen, wir werden alles tun, was wir gesprochen haben, und sie formen, und siehe, sie werden gehorsam sein. Also hier lernen wir daraus, dass auch wir geschaffen wurden dafür, um gehorsam zu sein. Wir sollen das tun, wofür wir erschaffen wurden. Und wir gucken uns jetzt nochmal ganz genau nämlich den Zweck des Lebens an. Und wir kennen vielleicht diese Schriftstelle, dass Menschen sind, damit sie Freude haben können. Und das ist auch wahr, nur wir interpretieren das, glaube ich, oft falsch, was Freude ist. Wir verwechseln das häufig mit Spaß, mit Unterhaltung, mit dem, wo wir gerade Lust drauf haben, nach einem natürlichen Menschen zu gehen. Leichtigkeit. Ja, mit Leichtigkeit, Unbeschwertheit. Aber was sagt der Herr darüber, wie wir Freude bekommen? Es gibt zwei Dinge, und das habe ich schon meinen Kindern, als sie ganz klein waren, beigebracht. Zwei Dinge, die wir bekommen haben, zwei Geschenke, als wir auf diese Erde gekommen sind. Das erste ist der Körper, den wir bekommen haben. Und der Herr sagt in Lehren Bündnisse 93, 33 und 34, die Elemente sind ewig und Geist und Element untrennbar verbunden, empfangen eine Fülle der Freude. Sind sie aber getrennt, so kann der Mensch eine Fülle der Freude nicht empfangen. Der himmlische Vater hat uns als Geistkinder erschaffen und wir haben lange Zeit bei ihm gelernt und gelebt und wir waren bestimmt nicht unglücklich, aber er wusste, eine Fülle der Freude können wir nur erlangen, wenn wir auch einen Körper bekommen. Das brachte natürlich auch Risiken für ihn und für uns mit. Deswegen haben wir uns gemeinsam dafür entschieden. Aber es ist auch der Plan, der celestial, der ewig ist, dem schon öfter als nur in unserer Geistergeneration, sage ich jetzt mal, gefolgt wurde, dass wir auf eine Erde kommen und einen Körper bekommen werden, um eines Tages eine Fülle der Freude empfangen zu können. Unser Körper ist also ganz, ganz wichtig. Den haben wir bekommen. Es gab aber noch ein zweites Geschenk und das war die Entscheidungsfreiheit. Und durch die Entscheidungsfreiheit wird unser Glaube und unser Gehorsam geprüft. Und wir lesen auch in Abraham 3, Vers 24 und 25. Wir wollen eine Erde machen, da sprechen die Götter auch, während sie die Schöpfung planen und überhaupt in diesem Rat miteinander besprechen. Wir wollen eine Erde machen, worauf diese wohnen können. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr Gott ihnen gebietet. Also es geht hier auch wieder um Gehorsam. Natürlich haben wir die Entscheidungsfreiheit bekommen. Wir sind aber nicht frei von den Konsequenzen, die diese mit sich bringt. Und der Weg, um mit unserem Körper und mit der Entscheidungsfreiheit eine Fülle der Freude eines Tages zu empfangen, der führt über den Gehorsam. Und wie der erste Vers, den ich heute vorgelesen habe, ja sagt, dass wir uns hier jetzt an celestiale Gesetze lernen müssen zu halten, um eines Tages im celestialen Reich leben zu können. Da haben wir vor ein paar Wochen schon drin gelesen und wer sich das nochmal genau angucken möchte, was diese celestialen Gesetze oder Richtlinien sind, der kann das machen, da werden wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen, aber das finden wir speziell in Lehren Bündnis 76, 50 bis 70. Da kann man sich da mal durchgucken, was jetzt eigentlich, man sich das nochmal ins Gedächtnis rufen will, wichtig ist und was diese celestialen Gesetze sind, denen wir folgen sollen.
Ich finde oft, das hast du ja auch schon gesagt, haben wir das Gefühl, dass Gehorsam etwas Negatives ist oder etwas, was sehr strikt ist, was uns beschneidet in unserer Freiheit. Ne, dieser blinde Gehorsam, ohne irgendetwas zu hinterfragen und so weiter. Und wie du auch gesagt hast, wir verbinden das schnell mit der Geschichte unseres Landes, wo Menschen vertraut wurde, blind oder halt Gehorsam, blinder Gehorsam auch gefordert wurde für schreckliche Dinge. Und oft hat man das Gefühl, ja, wenn das so willkürlich vom Vater im Himmel aus ist. Also dass der Vater mir sagt, so, ich denke mir jetzt irgendwie irgendwas aus. Wenn ihr nicht gehorsam seid, nicht hinterfragen, einfach machen. Und wenn ihr nicht gehorsam seid, dann kommst du hier nicht rein.
Ja, genau. Das will ich euch nicht.
Dann kommst du nicht ins celestiale Reich, ja. Genau. Aber ich finde auch in diesem Abschnitt, die Verse ab 32, ganz, ganz schön auch einfach zur Erklärung oder um das so ein bisschen in das richtige Licht zu rücken. Der Herr spricht nämlich vorher von den Leuten, die sich an ein celestiales Gesetz halten können, dass sie in das celestiale Reich kommen, in das terrestriale Reich, die sich an die terrestrialen Gesetze halten können und telestrialen und so weiter. Und er sagt, jeder kommt letztendlich an den Platz, um sich dessen zu erfreuen, was sie bereit sind zu empfangen, ja, sagt er in 32. Und dann spricht er über die nicht in das celestiale Reich kommen oder auch in die in gar kein Reich kommen, wo sagt er dann, weil sie nicht bereit waren, sich dessen zu erfreuen, was sie hätten empfangen können. 33, denn was nützt es dem Menschen, wenn ihm eine Gabe gewährt wird und er empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut sich nicht über das, was ihm gegeben wird, noch freut er sich über den, der die Gabe gibt. Also es geht nicht darum, dass der Vater im Himmel irgendwie entscheidet nach Sympathie oder so, sondern es gibt Dinge, ne, diese Gesetze, an die wir uns halten müssen und wenn nicht, dann ist es, als ob wir selbst uns eine Gabe vorenthalten, weil wir nicht bereit sind, das zu empfangen. Nicht, weil der Vater im Himmel es uns nicht geben möchte, sondern weil wir von uns aus gesagt haben, nee, danke. Der Herr sagt noch weiter in 34, was durch Gesetz regiert wird, das wird auch durch Gesetz bewahrt und durch dasselbe vollkommen gemacht und geheiligt. Was aber ein Gesetz bricht und sich nicht an das Gesetz hält, sondern danach trachtet, für sich selbst ein Gesetz zu werden und in Sünde leben will und ganz und gar in Sünde lebt, das kann weder durch Gesetz noch durch Barmherzigkeit, Gerechtigkeit noch Richterspruch geheiligt werden. Darum müssen sie weiterhin schmutzig bleiben. Also da spricht er wieder über diejenigen, die keins der Reiche empfangen können.
Ich finde das ganz wichtig. Da sind zwei Sachen, hast du da erwähnt oder aus den Versen jetzt vorgelesen, dass Gehorsam nach den Gesetzen zu handeln ein Schutz ist. Also du sagst, ne, du hast vorgelesen, wir werden nicht nur eingeschränkt, es ist eine Bewahrung für uns. Wir werden bewahrt dadurch, dass wir das tun. Und das andere ist mir, als ich das dann gelesen habe, die Tage, ist mir so und die Welt, wie sie heute drauf ist, eingefallen und wie die Menschen auf dieses...
Habe ich mir auch hier neben geschrieben.
Für sich selbst eingesetzt werden. Das ist ja heute so ein Mantra, tu, was dir selbst gut tut. Du weißt am besten, was das Beste für dich ist.
Du hast deine eigene Wahrheit.
Richtig.
Ne? So, das ist meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit.
Und das ist
so,
genau...
Ich bin mein Gesetz.
Ja, das ist genau das, Gesetz, was er hier sagt, ne? Dass wir uns selbst zum Gesetz machen. Ja. Und dass er nicht einfach eingeschnappt ist, weil wir jetzt seine Idee nicht folgen wollen, sondern dass es einfach ein Schutz für uns ist, nach dem zu gehen, was er uns gegeben hat.
Ja, ich seh das genauso auch in der Welt. Wie gesagt, ich habe mir das ja auch hineben geschrieben, dass die Welt sich mehr und mehr weigert, sich irgendwas zu unterwerfen. Und das ist halt die Sache, wir wollen Freiheit. Wir wollen Freiheit von Gehorsam. Wir wollen alles selbst entscheiden. Wir wollen unsere eigenen Gesetze hier machen. Wir wollen unser eigenes Gesetz werden. Aber wir wollen nicht die Konsequenzen davon tragen. Und das funktioniert halt nicht. Und das ist auch das, worüber sich die Welt aufregt. Menschen treffen Entscheidungen. Und ich meine, ich kenne das auch. Also ich treffe auch manchmal Entscheidungen und dann beschwere ich mich über die Konsequenzen. Ja. Ich denke, das kennen wir alle mehr oder weniger. Aber ich habe das Gefühl, dass das so als Gesellschaft einfach so eine, gerade im Westen, so eine Bewegung ist, dann sich über Konsequenzen zu beschweren, die man ausleben muss, obwohl man halt sich nicht an das Gesetz gehalten hat. Und das wird in der Ewigkeit noch viel mehr so sein.
Ja, was uns oft nicht bewusst ist, ist, dass wir uns immer für etwas entscheiden. Es gibt nicht die Freiheit, wenn wir uns gegen etwas entscheiden, entscheiden wir uns für etwas anderes. Also wenn wir uns dafür entscheiden, ja, Gott nicht zu folgen, dann, wie soll ich das sagen, du kannst nicht zwei Herren dienen, ne? Hat er gesagt.
Ja,
und
genau.
Es gibt in allen einen Gegensatz. Und wenn wir nicht vom Herrn sind, dann sind wir auf der Seite des Satans. Das hat er ganz deutlich gemacht, dass es diesen Zwischenweg nicht gibt. Und es fängt schon an, sich überall, und es ist ja gut gemeint und die Menschen verwechseln das mit Liebe, aber es fängt schon in der Kindererziehung an, dass wir den Trend darin, ja, haben, dass man Kindern keinen Gehorsam mehr beibringt, dass man ihnen beibringt, dass sie von Anfang an alles selbst entscheiden können und die sowas, ja, von überfordern damit, dass eines Tages oder zu Beginn schon die Gesellschaft daran zerbrechen wird, weil sie nicht in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen oder einen moralischen Kompass mitzubringen. Ob der jetzt mit Religion verknüpft, ja, ist oder nicht. Aber dieses, du kannst nur nach dem gehen, was du willst. Du kannst nur dem natürlichen Menschen folgen. Das bringt einfach nur Schwierigkeiten. Und das hört sich erstmal liebevoll an, aber es ist ein Chaos. Ein Chaos, das wir nicht gebrauchen können. Ein Chaos, wie wir es leider selber jetzt zum Beispiel nicht nur in unseren Kindern hervorrufen, sondern auch mit der Erde tun, weil wir dort eingreifen, wenn wir auf das Beispiel zurückgehen.
Ich habe gestern eine Gesprächsrunde gesehen zum Thema KI. Und es waren vier Männer. Einer davon war Biologe, einer davon war der Interviewer und zwei waren so KI-Experten, beziehungsweise einer, der auch da ganz, ganz viel mitarbeitet. Und es war sehr interessant. Aber man hat gemerkt, weil es ging auch so ein bisschen um mögliche Risiken, mögliche Vorteile, mögliche Risiken bis hin zu Vollkatastrophen. Also was es für tolle Dinge bringen kann, was aber auch für schreckliche Dinge bringen kann für die Zukunft. Und du hast gemerkt, also keiner dieser Männer, oder sie haben es jedenfalls nicht gezeigt oder darüber gesprochen, aber ich bin mir schon sicher, dass sie das auch schon so vertreten haben, wie sie es auch sehen, dass keiner dieser Männer gläubig ist. Du hast gesehen, wie beunruhigt sie waren für die Zukunft. Und dass sie in einer Welt leben, die haben auch über ihre Kinder gesprochen ein bisschen und so weiter, und was für ein, dass sie in einer Welt leben, in der es keine Wahrheit mehr gibt für sie und auch für ihre Kinder. Und was das halt machen kann mit der, in Bezug alles auf KI, aber man hat einfach dadurch gesehen, dass es gibt nicht diese eiserne Stange für sie. Es ist wirklich, als ob sie in einem Nebel umherirren,
ja,
weil selbst sie, also da ging es um Ethik und Richtlinien und so weiter, was das Richtige ist, was Falsches ist und wie man das der KI beibringen kann oder ob man das nicht kann und so weiter oder ob die es selbst entscheidet, also solche Dinge. Und du hast ja gemerkt, dass es gab für sie keine Wahrheit, es gab nur Eventualitäten, Dinge, die eventuell richtig sind und man müsste die ausdiskutieren und so weiter, um festzulegen, ob das halt richtig ist. In so einer Welt zu leben, das muss schrecklich sein. Und
ja, pures Chaos.
Ich bin so dankbar. Ja, eben, ganz genau, Chaos. Genau das, was der Herr uns nicht geben möchte. Mhm. Und genau das, was er selbst auch nicht möchte für sich, ne? Also was er auch nicht seinen Reichen vermittelt, sondern er ist ein Gott der Ordnung. Sein Haus ist ein Haus der Ordnung. Und wir merken, was es mit der Welt macht, wenn wir diese Ordnung ablehnen und sagen, nee, wir wollen lieber in diesem Chaos sein. Es ist wirklich Nebel, ein Umherirren im Nebel, irgendwie herauszufinden, was denn nun das Richtige ist. Und als ich da saß und das gesehen habe, war ich einfach nur dankbar dafür, dass ich das nicht haben muss und dass ich das auch meinen Kindern weitergeben kann. Die treffen letztendlich ihre eigenen Entscheidungen irgendwann, aber diese Führung zu haben und diese Linien, etwas, woran ich mich festhalten kann, ist schon schwer genug, mit diesen Richtlinien sich irgendwie zurechtzufinden, aber ich bin da so dankbar für.
Ja, ich auch ungemein. Ich habe zuletzt auch ein Reel gesehen, da ging es darum, dass viele, ich glaube, es ging sogar um Mitglieder unserer Kirche, viele auch sagen, ich möchte meine Kinder nicht so indoktrinieren. Ich bin zwar Mitglied der Kirche, aber die sollen eines Tages selbst entscheiden, ob es das Richtige für sie ist. Das ist auch wieder so eine Wahrheit, ja, nein, ne? Also, ob es das Richtige für sie ist, es ist für jeden das Richtige. Aber darauf will ich nicht hinaus. Ja. Es ging darum, dass es diese Meinung oft gibt. Die sollen selber entscheiden. Ich biete das sozusagen indirekt an, aber ich will sie nicht so indoktrinieren. Und die Person, die dieses Video machte, reagierte da direkt drauf und sagte, wenn wir das Evangelium nicht den Kindern aktiv geben, wird der Satan aber aktiv seine Eindrücke weiter hinterlassen. Und ich muss daran denken, ich muss das für die Shownotes raussuchen, wer das gesagt hat, aber ein relativ bekanntes Zitat. Wenn wir unseren Kindern nicht beibringen, Christus zu folgen, wird die Welt ihnen beibringen, es nicht zu tun. Und das ist das, was ich meinte. Wir entscheiden uns immer für etwas und wir haben immer Konsequenzen. Ich kann nicht sagen, ich mache gar nichts, damit mein Kind in der Mitte gehen kann oder ich gehe irgendwie in der Mitte, denn es zehren Kräfte an uns und an unseren Kindern. Und wenn die Kraft Gottes, die Macht Gottes nicht in unserem Leben aktiv ist, dann werden wir auf die Seite des Satans gezogen werden, weil diese Kräfte, die ganze oder diese negativen Kräfte an uns ziehen und wir aktiv dagegen arbeiten müssen. Diesen Mittelstrom gibt es nicht, den wir uns da so schön vorstellen.
Richtig, das ist eben die Sache. Wir stellen uns das so schön vor, als wäre das etwas Liebevolles. Ich verstehe das, ich will nie irgendjemanden verurteilen. Das ist nicht mein Recht, auch nicht meine Pflicht, nicht meine Aufgabe. Aber ich sehe das auch als etwas super Gefährliches. Es ist ein bisschen, ich stelle mir das immer vor, wie als würde ich an einer Klippe wohnen und ich würde meinem Kind nicht beibringen, nicht über die Klippe zu springen, sondern ich würde sagen, ja, da unten, da kann man runterfallen, aber ich lasse dir die Entscheidung, ob das Gesetz der Schwerkraft für dich gilt. So, weißt du? Und dann sich vielleicht wundern, warum das Kind dann irgendwann springt und das dann halt dem Unvermeidbaren zum Opfer fällt, nämlich der Schwerkraft, und darin stirbt. Also wir würden doch unsere Kinder vor schlimmen Dingen bewahren. Und wie oft lesen wir in der Schrift, ich glaube, das war jetzt auch wieder hier in 80 oder in einem Abschnitt davor, wie oft der Herr sagt, über manche Menschen, dass es besser für sie gewesen wäre, dass man ihnen einen Mühlenstein um den Hals gehängt hätte und sie mehr ertränkt hätte, als dass sie diese Entscheidung treffen oder diese Sünden begehen oder sonst was. Und ich will damit nur sagen, dass es Dinge gibt, die so verhängnisvoll sind, Entscheidungen, die wir treffen oder die unsere Kinder treffen können, die so verhängnisvoll sind und so schrecklich und so eine so schlimme Zukunft mit sich bringen für die Ewigkeit, dass es besser gewesen wäre, wie der Herr sagt, dass sie vorher, bevor sie die Entscheidung getroffen hätten, durch den Tod davon abgehalten worden wären. Und wenn man das bedenkt, dann müssen wir eigentlich alles daran setzen, uns selbst und auch unsere Kinder davor zu beschützen, da irgendwie dem Opfer zu fallen. Ne?
Es gibt eine Phrase oder eine Beschreibung, die mir ganz oft begegnet ist, die ich auch selber schon benutzt habe, um zu beschreiben, warum wir auf dieser Erde sind. Wir haben ganz am Anfang schon über den Zweck ein bisschen gesprochen, unseres Erdenlebens in Bezug darauf, ne, das Maß unserer Erschaffung zu erfüllen, so wie die Erde das tut. Und wir sprechen innerhalb der Kirche ganz oft davon, dass wir auf dieser Erde sind, um zu lernen. Und das stimmt auch. Ich glaube aber, dass wir das dadurch, dass wir in dieser Welt leben, die geprägt ist von verschiedenen Dingen unserer Gesellschaft, das manchmal ein bisschen falsch verstehen, interpretieren. Lernen verbinden wir oft damit, dass wir unsere Talente fördern, dass wir Dinge entdecken nach und nach, Dinge selbst verstehen, Kreativität, Innovation, alles wichtige Dinge, alles nicht Sachen, wo ich sage, seid bloß nicht kreativ oder innovativ, denkt euch nichts aus, will ich überhaupt nicht sagen, darum geht es nicht. Aber das Lernen, das wichtig ist oder dass der Zweck ist oder das Ziel dieses Lernens, das wir hier auf der Erde haben, ist zu verstehen, dass Gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes das ist, was uns zu ewiger Freude, Vollkommenheit und nach Hause führt in unser himmlisches, celestiales Heim. Dass wir lernen müssen, nicht alles selbst rauszufinden und unseren eigenen Weg zu finden, unsere eigene Wahrheit, sondern dass wir lernen müssen, dass Gottes Wahrheit und seine Gesetze, das sind, was wir brauchen und was uns gegeben wurde, um zurechtzukommen und den richtigen Weg zu finden. Eben, wie wir gesagt haben, nicht aufgrund von ungerechter Herrschaft oder Willkür, Unterdrückung, sondern aus Liebe. Und weil es den perfekten Plan, und das finde ich ganz wichtig, es gibt den perfekten Plan schon. Wir müssen ihn nicht rausfinden, wir müssen ihn nicht selbst kreieren. Es gibt ihn schon und der Herr hat uns hierher geschickt, um Erfahrung zu machen. Aber den Weg, den hat er uns schon gegeben. Die Gesetze, er hat uns Jesus Christus gegeben, um zurückzukommen. Er ist der Weg. Und wir müssen diesen Wegen nur folgen. Wir müssen nicht diese Unsicherheit in der Welt durchmachen, wohin wir gehen sollen, wohin wir uns wenden sollen, wem wir folgen müssen. Wir haben schon den perfekten Plan, der uns genau dahin führt, wo wir hinkommen sollen, damit wir genau das erfüllen können, was die Erde uns vormacht, nämlich das Maß unserer Erschaffung zu erfüllen.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.